Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Die derzeitige Transformation der Bankenregulierung stand im Mittelpunkt der zweiten Impulse-Veranstaltung des IKF in diesem Sommersemester. Michael Theurer, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, ging in seinem einleitenden Impulsreferat auf die grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen Regulierung, Wettbewerbsfähigkeit und Finanzstabilität ein und stellte dann die Zielgrößen derjenigen Reformvorschläge für die Bankenregulierung dar, mit denen Bundesbank und BaFin im letzten Herbst die öffentliche Debatte angestoßen hatten.
Die Diskussion über Regulierung ist nicht nur eine technische Debatte, sie ist auch eine grundsätzliche Frage nach der Zukunft unserer Wirtschaft und natürlich auch nach der Zukunft der Finanzwirtschaft, Future of Finance. Wir haben dabei die Wahl, entweder lassen wir zu, dass zu komplizierte Regeln unsere Wettbewerbsfähigkeit schwächen, oder wir machen die Regeln einfacher und passender, dann stärken wir einen Bankensektor, der stabil, innovativ und wettbewerbsfähig ist und der gesamten Wirtschaft dient. Mehr Einfachheit, mehr Proportionalität, aber keine Abstriche bei der Stabilität. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg und das Mittel der Wahl.
In der nachfolgenden Podiumsdiskussion griff Marco Steinbach, Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Köln, das Stichwort der Proportionalität auf. Dieses Prinzip sollte seines Erachtens auch innerhalb der Gruppe der von der EZB beaufsichtigten Banken gewahrt werden, der sein Haus nun nach Überschreiten der Bilanzsummenschwelle von 30 Milliarden Euro angehört.
Der Gedanke, der uns natürlich schon bewegt, ist, wir kommen jetzt als Kleiner zu den Großen und werden dort verglichen mit global agierenden Konzernen. Und wir stellen uns schon die Frage, kann es dann nur die Größe sein oder ist es vielleicht doch wichtig, das Risikoprofil und das Geschäftsmodell einer Bank mitzubewerten im Sinne einer Proportionalität? Weil nur wenn wir diese Grenze überschreiten, werden wir nicht plötzlich der Konkurrent einer BNP oder anderen Großbanken, sondern vom Geschäftsmodell sind wir eher bei Herrn Dr. Müller und vergleichbaren Häusern.
Dr. Florian Müller, Mitglied des Vorstands der Volksbank Sauerland EG, begrüßte die sich aus der Neufassung der MA-Risk ergebenden Handlungsspielräume. Dieser Anfang eines neuen Denkens von Seiten der Aufsicht müsse jedoch noch in den Köpfen der Geschäftsleitungen und Mitarbeitenden der Banken verankert werden.
Wir haben ja über viele Jahre unsere Leute, die ganz tolle Spezialisten sind, anders erzogen. Wir haben sie genau zu diesem Checklistendenken erzogen. Sag mir genau, was ich machen soll und ich hake das dann ab und dann ist gut. Und deswegen habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob dieses Umdenken direkt stattfinden kann. Das muss man natürlich von oben vorleben und sagen, nein, wir wollen das jetzt. Ja, da muss man vielleicht auch als Vorstand, müssen wir da vielleicht auch selber ein bisschen inhaltlich versuchen, mit reinzugehen und zu sagen, wo liegen denn genau die Punkte?
Ja, sehr geehrte Frau Professor Wehrbeck, sehr verehrter Herr Professor Paul, Herr Kuhlmann, Herr Müller, Herr Steinbach, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich hier zu sein an der Ruhr-Universität Bochum zum zweiten Mal. Ich war vor einigen Jahren schon mal hier, allerdings an einer anderen Fakultät, da ging es um den Röhrentransport Cargo Cap. Wie kann man Staus vermeiden, wenn man so eine Rohrpost für Transporte realisiert? Das ist eine andere Frage. Während meines Studiums habe ich gearbeitet als also wettbewerbsökonomisch am Thema Wettbewerb in lokalen Telefonnetzen am Beispiel der USA. Und da ich ja das Privileg hatte, auf allen direkt gewählten Ebenen politisch tätig sein zu dürfen, erleide ich jetzt das Schicksal dessen, der die Gesetze, die er selber gemacht hat, anwenden muss, beziehungsweise deren Anwendung überwachen darf als das für Finanzstabilität und Finanzaufsicht zuständige Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Ich freue mich heute mit Ihnen einige Gedanken zu teilen zum Thema Regulierung. Ich will Sie nicht mit Tausenden von Seiten, die mittlerweile die CRR umfasst, heute konfrontieren. Also ich will über den Wald sprechen und nicht über einzelne Bäume. Dabei geht es um Fragen, die nicht nur, und das klang ja Herr Stefan bei Ihnen, Herr Paul bei Ihnen an, die nicht nur die Banken betreffen, sondern eben direkte Auswirkungen auch auf die Realwirtschaft haben, insbesondere angesichts der Tatsache, dass wir in Europa und in Deutschland ein bankfinanziertes Wirtschaftssystem haben. Wie können wir Regeln so gestalten, dass sie Stabilität sichern? Wie bleiben unsere Banken wettbewerbsfähig und wie bewahren wir die Vielfalt unserer Wirtschaft? Wir sind ja in spannenden Zeiten. Die EU-Kommission hat einen Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Bankensektors angekündigt. Der soll am Freitag veröffentlicht werden. Erste Leaks sind auch bereits durchgedrungen, aber wir sind natürlich alle gespannt, was Kommissarin Albuquerque da dann am Ende vorschlagen wird. Ich möchte gleich vorab betonen, ich bin der festen Überzeugung, Wettbewerbsfähigkeit entsteht durch Wettbewerb und ist nicht die Voraussetzung für Wettbewerb. Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, Friedrich August von Hayek darf hier mal in Erinnerung gerufen werden, ist ja auch ein Informationssystem. Wir brauchen daher eine Ordnung, einen Ordnungsrahmen, der den Wettbewerb ermöglicht, funktionsfähig hält und schützt. Leistungsfähigkeit entsteht nicht durch Deregulierung, aber klare, möglichst einfache und proportionale Regeln helfen. Das ist auch der Grund, warum ich in der Funktion, die ich jetzt seit knapp 2 Jahren innehabe, von Anfang an angestoßen habe, dass wir als Bundesbank gemeinsam mit der BaFin Vorschläge erarbeiten und unterbreiten, wie man das aus unserer Sicht überkomplexe Regelwerk radikal vereinfachen kann. Und das haben wir auch in die Diskussionen der High-Level-Taskforce der Europäischen Zentralbank eingebracht. Und unbescheiden will ich sagen, es ist uns gelungen, Themen wie Proportionalität auf die Agenda der europäischen Diskussion zu heben. Jetzt kommt es allerdings darauf an, dass daraus auch konkrete Gesetzesänderungen werden. Ja, meine Damen und Herren, es geht um Grundfragen der Wirtschaftspolitik. Wie fördern wir Innovation, ohne die Stabilität zu gefährden? Wie sorgen wir dafür, dass alle eine faire Chance haben, egal ob große Unternehmen, mittelständische Unternehmen, regionale Banken, aber auch Gründungen, Startups? In den kommenden Minuten möchte ich Ihnen über 3 derzeit viel diskutierte Thesen sprechen. Erstens, wird die internationale Wettbewerbsfähigkeit dadurch erhöht, dass wir Kapitalanforderungen an Banken zurückschrauben? Zweitens, sind Regulierungen und Bürokratie übermäßig komplex geworden? Ich glaube, da habe ich schon eine Andeutung gemacht, wie ich das sehe. Und drittens, braucht es eine stärkere Integration des Bankenmarktes in Europa und mehr internationale Großbanken, damit die EU ein starker Binnenmarkt bleibt? Sie ahnen es bereits, nicht alle diese Thesen unterstütze ich gleichermaßen. Und bevor ich aufdecke, was meine Zustimmung findet, möchte ich das heiß diskutierte Thema Wettbewerbsfähigkeit kurz näher beleuchten. Wir alle hören fast täglich Forderungen der Industrie, der Lobbyisten in den Nachrichten, heißt es, dass wir Kapitalanforderungen absenken müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Grundsätzlich muss man aber zunächst mal festhalten, dass die Welt, in der wir leben, zunächst mal politisch unsicherer geworden ist. Geopolitische Spannungen sind kein Risiko mehr, sondern der Krieg im Iran, die Straße von Hormuz, das ist ja kein Risiko, sondern ein Ereignis, das bereits eingetreten ist. Und unsere Simulationen zeigen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Finanzstabilität dieses Krieges von der Persistenz des Konfliktes und der Schließung der Straße von Hormuz beziehungsweise der Einschränkungen in den Lieferketten liegen. Das stellt die wirtschaftliche Globalisierung insgesamt in Frage. Unternehmen fragen sich, können wir uns noch auf die Weltmärkte verlassen und können wir dort künftig auch noch erfolgreich sein? Auch unser Wirtschaftsmodell in der Bundesrepublik Deutschland der vergangenen Jahrzehnte gerät unter Druck. Es gibt kluge Leute wie Professor Schularik, der sagt, das exportorientierte Wirtschaftsmodell sei an sein Ende gekommen. Ich mache mir das nicht zu eigen, aber diese Diskussion ist da. Und Wir haben natürlich noch andere Herausforderungen und Themen, etwa den demografischen Wandel, die alternde Gesellschaft, verknapptes Arbeitsangebot und Energieversorgung. Das hängt nicht nur mit den Supply-Side-Schocks im Zuge des Iran-Konflikts zusammen. Die wird immer wichtiger und sie ist vor allen Dingen kostenträchtig. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat den ersten Kostenschub gebracht, der Krieg im Iran jetzt den nächsten. Wir haben dort Abhängigkeiten, aber wir dürfen auch den Klimawandel nicht aus dem Auge verlieren. Auch das ist ja eine große Herausforderung und erfordert eine Transformation. Ich könnte also die Liste weiterführen, aber der Punkt ist, dass sich vieles im Wandel befindet und sich Sorgen ergeben, auch hier gerade am Standort von Konkurrenz überholt zu werden. Und deshalb fragen sich viele Menschen, sind wir in dieser Welt noch wettbewerbsfähig genug? Lassen Sie uns das kurz analysieren. Wenn wir über Wettbewerbsfähigkeit sprechen, klingt es oft so, als sei es eine feste Eigenschaft. Ein Land, ein Sektor oder eine Bank sind entweder wettbewerbsfähig oder eben nicht. Doch diese Sichtweise ist aus meiner Sicht absolut irreführend. Wettbewerb findet nicht zwischen abstrakten Systemen statt. Er findet konkret zwischen Unternehmen statt. In konkreten Märkten mit konkreten Akteuren und konkreten Kundinnen und Kunden. Im Bankensektor sieht man das deutlich. Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken konkurrieren zum Beispiel um Firmenkunden in der Region. Internationale Großbanken konkurrieren im Kapitalmarkt und im Investmentbanking. Unsere Analysen zeigen im Übrigen, dass die Kreditvergabe immer noch außerordentlich regional und national stattfindet. Aber es kommen ja auch andere Gamechanger ins Spiel. Die Digitalisierung, Neobanken, Fintechs, die sorgen für eine Entgrenzung. Die Digitalisierung ist ja eine Erweiterung der realen Welt in die digitale Sphäre. Und dort wird der Unterschied zwischen Raum und Zeit auch ein Stück weit aufgehoben und neue Geschäftsmodelle entstehen. Da stellt sich ja die Frage beispielsweise, morgen spreche ich beim Sparkassentag Bayern, was das Regionalprinzip in einer digitalen Welt konkret bedeutet und wie man das mit Leben erfüllen kann. Ja, meine Damen und Herren, Fintechs und Technologieunternehmen, die Finanzdienstleistungen in Echtzeit anbieten, agieren über Landesgrenzen hinweg global. Wettbewerb, meine Damen und Herren, ist kein Störfaktor, sondern der zentrale Antrieb für Leistungsfähigkeit. Er zwingt Unternehmen, effizienter zu werden, Kosten zu senken und Prozesse zu modernisieren. Er fördert Innovation, etwa bei digitalen Angeboten, Zahlungsverkehrslösungen oder der Finanzierung neuer Technologien. Wettbewerb belohnt Geschäftsmodelle, die auch in Zukunft funktionieren. Schwächere Modelle dagegen müssen sich ändern oder sie verschwinden vom Markt. Und hier kommt die Regulierung ins Spiel. Regulierung soll Spielregeln für fairen Wettbewerb schaffen und setzen. Das heißt aber auch, es ist nicht die Aufgabe der Regulierung, die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Akteure positiv oder negativ zu beeinflussen. Gute Regulierung sorgt dafür, dass neue Anbieter in den Markt eintreten können und schwächere Anbieter den Markt verlassen können, ohne die Stabilität des Finanzsystems zu gefährden. Gute Regulierung schafft faire Wettbewerbsbedingungen. Dann können Banken durch Effizienz, Innovation und gutes Risikomanagement konkurrieren. Und genau hier liegt die Herausforderung. Wettbewerbsfähigkeit entsteht durch Wettbewerb, nicht umgekehrt. Eine Bank wird wettbewerbsfähig, indem sie sich dem Wettbewerb stellt, aus Erfolgen und Fehlern lernt und sich kontinuierlich anpasst. Regulierung setzt Leitplanken so, dass dieser Wettbewerbsprozess der Gesellschaft dient, ohne ihr zu schaden. Der Finanzsektor verteilt in unserer Wirtschaft oder allokiert, müsste man ja genauer sagen, den zentralen Inputfaktor Kapital. Deshalb kann der Schaden für die Gesellschaft immens werden, wenn schwache Regeln das Bankensystem weniger krisenfest werden lassen. Und es klang ja bei den Eingangsbemerkungen von Ihnen, Herr Professor Paul, an. Im nächsten Jahr jährt es sich zum 20. Mal die große Finanzkrise. Und ich werde manchmal gefragt, ob wir als Regulator und Aufseher nicht eine Kosten-Nutzen-Analyse machen bei der Regulierung. Und ja, wir machen sie. Die Kosten dieser großen Finanzkrise waren immens. Ja, und der kurzfristige Nutzen, der verblasst im Grunde genommen da dagegen, denn zum Teil sind wir immer noch damit beschäftigt, die Folgen der großen Finanzkrise hier aufzuräumen. Ich bin mal gespannt, was da die Wissenschaft zum Jubiläum im nächsten und übernächsten Jahr dann uns auch präsentieren wird. Kurzum, wir brauchen einen krisenfesten Regulationsrahmen. Dementsprechend sind schwach kapitalisierte Banken auch nicht wettbewerbsfähig. Sie sind subventioniert mit den Steuergeldern, die in künftigen Krisen zu ihrer Rettung gebraucht werden. Man kann daher Deregulierung auch als Steuer verstehen, die in der nächsten Krise von den Bürgerinnen und Bürgern erhoben wird. Und die Kollegen Admati und Hellwig haben das ja auch für jeden Laien nachvollziehbar erläutert, dass Kapital notwendig ist, um in einem Downturn, in einer Abschwungsphase Verluste zu absorbieren. Wenn man mir garantieren kann, dass es immer nur bergauf geht, wäre ich auch mit geringeren Kapitalpuffern einverstanden. Da das aber niemand bereit ist, mit seinem Privatvermögen zu garantieren, werde ich also nicht müde, dafür zu plädieren, dass eben auch Banken, Kreditinstitute ausreichend Kapitalpuffer haben und Verluste abfedern zu können. Ja, meine Damen und Herren, aus dieser Tatsache haben wir entsprechende Lehren gezogen. Die aktuelle Bankenregulierung hat zur Stabilität des Sektors beigetragen, neues Vertrauen geschaffen, Risiken für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler reduziert und eine verlässlichere Kreditvergabe gesichert. Europäische Banken sind heute widerstandsfähiger denn je. Und wenn Sie auf die Krisen der vergangenen Jahre schauen, etwa den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, Signature, First Republic, dann hat es die europäischen Banken eben nicht in Mitleidenschaft gezogen, weil sie ausreichend kapitalisiert waren. Und auch das Verschwinden der Credit Suisse, ich darf mal an der Stelle daran erinnern, dass der Schweizer Staat mal kurz über Nacht 250 Milliarden Schweizer Franken Liquidität organisieren musste, um die Fusion dann zu ermöglichen mit der UBS. Auch das hat die europäischen Banken nicht in einer Kettenreaktion über Ansteckungskanäle in die Krise gestürzt, Gott sei Dank. Heute, meine Damen und Herren, stehen wir vor einer neuen Herausforderung. Unsere Regulierung ist reif, aber sie ist auch komplex. Und das haben Sie, Herr Professor Paul, ja auch vor wenigen Wochen in der Börsenzeitung mit Ihrem Bochumer Vorschlag auch beleuchtet. Viele unserer Regeln gibt es schon lange. Das Kreditwesengesetz besteht seit fast 65 Jahren. Die EMA-Risk, also die Regeln für das Risikomanagement der Banken, gibt es seit über 20 Jahren. Auch Basel III wurde bereits vor mehr als 15 Jahren auf den Weg gebracht. Institutionell sind wir einen weiten Weg gegangen von der Gründung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, im Jahr 2002 über die Aufnahme der Arbeit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA 2011 bis zum Inkrafttreten des Single Supervisory Mechanism SSM im Jahr 2014. Ich erinnere mich noch genau an die Abstimmung im September 2014 im Europäischen Parlament, dem ich damals angehört habe, der sogenannte Thyssen und Giegold Bericht. Das war ein sonniger September Donnerstag. Unser System aus Regulierung und Aufsicht hat sich weiterentwickelt. Es hat Krisen erlebt, es hat auf neue Geschäftsmodelle reagiert und es befasst sich heute auch mit Themen wie Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz. Es ist also kein Zeichen von Müdigkeit, sondern von Reife, wenn wir uns heute intensiv mit der Weiterentwicklung von Regulierung und Aufsicht beschäftigen. Und das machen wir bei der Bundesbank gemeinsam mit der BaFin und anderen. Wir wollen Regulierung einfacher machen und an Größe und Risiko einer Bank anpassen. Risikotoleranzrahmen, eine Überarbeitung des SREPs, des Supervisory Review and Evaluation Process, dann Next Level Supervision heißt das Programm, das wir im Supervisory Board der EZB, des SSM, ja gerade implementieren. Ja, und meine Damen und Herren, wir wollen unnötige Bürokratie abbauen. Dafür dürfen wir die erreichte Stabilität, das ist die Nebenbedingung, allerdings nicht aufs Spiel setzen. In diesem Sinne wird in Deutschland und der EU bereits seit einiger Zeit intensiv darüber nachgedacht, wie wir die Regulierung konkret vereinfachen können. Ein wichtiger Meilenstein wird der EU-Bericht, ich habe es angesprochen, zur Wettbewerbsfähigkeit des Bankensektors sein. Wir haben als Bundesbank eigene Vorschläge vorangetrieben, die wir auch weiterhin aktiv in den Prozess einbringen. Zwei Prinzipien
sind uns dabei wichtig, damit der europäische Finanzmarkt stabil und stark bleibt und der Realwirtschaft bestmöglich dienen kann. Einfachheit und Proportionalität. Die Regeln müssen einfach sein und sie müssen zur Größe und zum Risiko einer Bank passen. Da müssen sie verhältnismäßig, also proportional sein. Ich habe eben bereits erwähnt, wie viele Regeln im Laufe der Jahre entstanden sind, häufig als Reaktion auf schmerzhafte Krisen. Sie haben die Banken krisenfester gemacht, aber von einem Regelwerk aus einem Guss kann beileibe nicht die Rede sein. Manche Anforderungen überlappen sich, einige sind sogar widersprüchlich. Hier wollen wir ansetzen und haben einen Vorschlag zur Vereinfachung der Eigenkapital- und Abwicklungsanforderungen vorgelegt. Wir wollen die verschiedenen Puffer dort, wo es sinnvoll ist, zusammenlegen in der radikalsten Form in einen releasable und einen non-releasable Buffer. Wir haben festgestellt, dass im Going-Concern und im Gun-Concern-Prinzip dasselbe Kapital für unterschiedliche Zwecke vorgehalten werden muss. Auch das schafft zusätzliche Komplexität. Deshalb war ja unser Vorschlag, die beiden Ansätze zu trennen. Das ist allerdings nicht auf große Begeisterung gestoßen. Akteure haben sich auch sofort gemeldet, können wir sicherlich in der Diskussion vertiefen, die eben AT1 nicht outphasen wollen, nicht aussortieren wollen. Auch dafür haben wir aber jetzt einen Ansatz entwickelt, wie das gehen könnte. Also wir sind immer noch der Meinung, man kann bei dieser Kapitalpufferordnung auf jeden Fall eine Vereinfachung schaffen und hoffen, dass die EU-Kommission da auch mit einem hohen Ambitionsniveau herangeht, also den Mut hat, das Ganze zu vereinfachen. Natürlich sind über die Vorschläge zur Vereinfachung des Kapitalrahmens hinaus noch weitere Überlegungen in der Diskussion. Eine Idee sind sogenannte Waiver. Das bedeutet, bestimmte Kapital- und Liquiditätsanforderungen müssten nicht mehr für jede einzelne Tochtergesellschaft gelten, sondern nur noch für die gesamte Bankengruppe. Das macht die Kapital- und Liquiditätsplanung für grenzüberschreitend tätige Banken einfacher und kann finanzielle Mittel freisetzen. Im Gegenzug aber bräuchte es Absicherungen, um die Länder nicht zu überfordern, in denen die Tochtergesellschaften ansässig sind, also die Home-Host-Thematik. Die Idee ist, den europäischen Binnenmarkt eben als Binnenmarkt voll wirksam werden zu lassen. Wenn man schon eine gemeinsame europäische Bankenaufsicht hat, dann müsste eben dieser Größenvorteil auch bei grenzüberschreitenden Aktionen möglich sein. Allerdings weisen natürlich die Hostländer der Tochtergesellschaften darauf hin, dass es in der Krise nicht dazu führen darf, dass das Kapital dann halt dort weg ist und zu einer Instabilität der Tochtergesellschaften führt. Ziel der Waiver ist es, die Integration des Bankenmarktes in Europa voranzutreiben. Europas Binnenmarkt für Banken zu stärken, hilft dem Wettbewerb und bietet Chancen für Wachstum und Beschäftigung. Hier herrscht in der Tat Nachholbedarf. Es ist gut, dass die Marktintegration vertieft werden soll. Es gibt ja Vorschläge, die im Draghi-Report und im Letta-Report zur Vollendung des Binnenmarkts gemacht werden. Und da ist vieles Vernünftiges mit enthalten, wobei da mit Sicherheit auch dicke Bretter zu bohren sind, wenn man alleine an die unterschiedlichen Insolvenzrechtsregime der Mitgliedstaaten denkt. Mortgage, Loans, Immobilienkredite sind halt in den einzelnen Mitgliedstaaten anders, weil es dort andere Rechtsnormen gibt. Und das lässt sich ja im Unternehmenskreditbereich ebenfalls feststellen. Dies würde den Rahmen hier sprengen, zu tief da einzusteigen. Ich will deshalb mich noch der Proportionalität zuwenden. Die Proportionalität dürfen wir nicht vergessen. Maßnahmen zur Vertiefung der Marktintegration kommen tendenziell größeren, grenzüberschreitenden Finanzinstituten zugute. Bereits jetzt haben kleinere Banken im Verhältnis zu ihrer Bilanzsumme höhere regulatorische Kosten als große. Sie haben weniger Kunden, auf die sie die Kosten der Regulierung umlegen können. Wenn wir uns in der Diskussion nur auf europäische Marktintegration beschränken, würde das die wichtige Rolle, die kleinere und mittlere Banken bei der Finanzierung, insbesondere auch des Mittelstandes in Deutschland, aber auch in anderen Teilen Europas spielen, nicht ausreichend würdigen. Wir brauchen, das ist die feste Überzeugung der Bundesbank, einen vielfältigen und effizienten Bankenmarkt, der unserer ebenso vielfältigen Wirtschaft passgenaue Finanzierungslösungen anbieten kann. Deshalb müssen wir auch kleinere Banken, und wir haben ja in Deutschland immer noch viele, 1272 less significant institutions waren es, als ich das letzte Mal die Zahl abgefragt habe. Klar, da gibt es natürlich auch Zusammenschlüsse und Fusionen, insbesondere im Genossenschaftsbereich und auch bei Sparkassen. Aber immerhin, es sind doch noch viele Institute und die erfüllen eine wichtige Rolle für die Finanzierung der Realwirtschaft. Deshalb müssen wir auch kleinere Banken bei der Vereinfachung unserer Regulatorik in den Fokus rücken. Wenn wir es nicht machen in Deutschland, dann wird es auch niemand machen in Europa. Wir wollen günstige Bedingungen für kleine und für große Schienen vorgeschlagen. Dafür gibt es internationale Beispiele. Die USA, die etwa 4.500 Finanzinstitute haben, in Europa gibt es 5.500. Die haben ihre Community Banks, die sie anders regulieren als die Regionalbanken und die Großbanken, die global systemrelevanten Banken. Auch die Briten haben jetzt ein neues Kleinbankenregime eingeführt und auch die Schweizer haben eins. Am Schweizer Modell haben wir uns ja ein Stück weit orientiert, wobei das ein Opt-in-Modell ist. Das ist auch unser Vorschlag. Rund 1.000 Institute würden sich theoretisch dafür qualifizieren. Ob so viele sich dann tatsächlich dafür entscheiden, ist allerdings fraglich. In der Schweiz war es nur ein Drittel der Banken, die eigentlich in Frage kommen, die sich freiwillig für dieses System entschieden haben. Und die Aufsicht würde sich in unserem Modell auch vorbehalten, eine Bank davon abzuhalten, also zu untersagen, dieses Kleinbankenregime nutzen zu können. Wir haben das nicht nur an der Bilanzsumme orientiert, sondern natürlich auch an Risikogehalt des Geschäftsmodells. Lokaler Markt ist entscheidend. Handelsbuch begrenzt auf 50 Millionen Derivate, weniger als 2% der Total Assets. Also da gibt es Safeguards, dass eben nicht risikostarkes Geschäft gemacht wird. Dafür würde man aber auf die Ermittlung von Risk-Weighted Assets nach der Methodologie des Single Rule Books verzichten können. Als Forderung gäbe es aber eine höhere Leverage Ratio. Da haben wir nicht gesagt, wie hoch. In der Schweiz liegt es bei 8-9%. Das ist ja auch die Leverage Ratio, die viele unserer Volksbanken und Sparkassen und anderen kleinen Privatbanken heute schon erfüllen. Und da liegen auch die Community Banks in den USA. Sie sehen, es gibt einiges abzuwägen bei den vielfältigen Bemühungen in Europa, unsere Regeln zu vereinfachen. Aber die Zielrichtung, über die besteht unter allen Mitgliedern des Aufsichtsgremiums des SSM und auch im Governing Council der EZB große Einigkeit. Die Devise ist klar, Vereinfachung ja, Deregulierung nein. Deshalb lehnen wir in der Bundesbank es auch ab, Kapitalstandards zu senken. Dazu gehören etwa eine Abschwächung des Output-Floors oder längere Übergangsfristen. Wir sind der Meinung, man darf Basel nicht zerreden. Denn wenn wir uns in einer global vernetzten Finanzwelt mal klar machen, was wir hätten, wenn wir Basel nicht hätten, dann ist schnell klar, dass das Ganze gar nicht mehr vergleichbar wäre. Wenn Sie alleine die unterschiedlichen Rechnungslegungssysteme IFRS in Europa oder HGB in Deutschland mit dem USGAAP mal vergleichen, dann stellen Sie fest, ohne Basel-Standards wäre es schon mal immer eine Diskussion, über was wir eigentlich sprechen, und das in einer global vernetzten Welt, die mit Instant Payment in Sekundenschnelle entsprechende Volumina um die Welt sendet. Also da kann ich nur davor warnen. Basel ist also ein Wert an sich, und deshalb sollte man über die Ausgestaltung der Regulierung sprechen, aber nicht über die grundsätzliche Notwendigkeit globaler Standards. Meine Damen und Herren, das Kapitalniveau für europäische Banken ist angemessen, auch gerade im internationalen Vergleich. Unnötige oder zu komplizierte Regeln kosten Zeit und Geld. Diese Mittel fehlen dann für Innovation, Kundenservice und das Risikomanagement. Das gilt für Banken genauso wie für jedes andere Unternehmen. Deshalb Komplexität reduzieren, ohne dabei die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu vernachlässigen. Eines muss indes klar sein, wer einfache Regeln will, kann nicht gleichzeitig Sonderregeln für sich selbst verlangen. Und wir haben auch festgestellt, dass viele der Sonderlocken entstehen, dadurch, dass Institute sich an die EBA wenden in Questions and Answers und dann Rechtssicherheit erlangen wollen. Also ein Teil der Komplexität hat das System selbst entwickelt. Ja, meine Damen und Herren, ein Schritt in der Integration des europäischen Bankenmarktes, und das will ich nicht aussparen, kann eine europäische Einlagensicherung sein. Das musste an der Stelle angesprochen werden. Es ist für viele ein Reizthema. Ich will es mit ein paar Schlaglichtern beleuchten. Bisher wird die Sicherheit der Einlagen in Europa auch darüber wahrgenommen, welche finanziellen Spielräume der Heimatstaat einer Bank hat, um im Ernstfall einspringen zu können. Das soll eine europaweite Einlagensicherung ändern. Es ist dabei weitestgehend unstrittig, dass die Stabilität nationaler Einlagensicherungssysteme, die es mittlerweile in allen Mitgliedstaaten der Währungsunion gibt, im Falle eines schweren, länderspezifischen bzw. asymmetrischen Schocks durch einen europäischen Mechanismus der Liquiditätssicherung verbessert werden kann. Das heißt im Umkehrschluss, eine europäische Einlagensicherung hilft nichts, wenn eine große Finanzkrise die gesamte Währungsunion erreicht, dann hilft auch eine europäische Einlagensicherung nicht, sondern sie hilft dann, wenn ein Mitgliedsland oder wenige Mitgliedsländer getroffen sind und andere nicht, dann ist es wie eine Versicherung. Da geht es ja um die Zahl der Guten, die halt finanzieren, damit die wenigen Schadensfälle ausgeglichen werden können. Ja, meine Damen und Herren, eine gemeinsame Einlagensicherung könnte dafür sorgen, dass alle Sparerinnen und Sparer in Europa im Falle einer Abwicklung ihrer Bank auf ein gleiches Schutzniveau ihrer Einlagen vertrauen können. Das würde Hürden für grenzüberschreitende Banktätigkeiten abbauen und Skalierungsmöglichkeiten verbessern. Dabei ergeben sich allerdings unterschiedliche Möglichkeiten der Ausgestaltung eines europäischen Einlagensicherungssystems. Eine vertiefte Diskussion der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Modelle führt an dieser Stelle allerdings zu weit. Mir ist es allerdings wichtig, in diesem Zusammenhang auf Folgendes hinzuweisen. Aus meiner Sicht muss ein wirksames Sicherheitsnetz für den Finanzsektor nicht zwingend rein auf EU-Ebene angesiedelt sein. Das Subsidiaritätsprinzip, das ja im EU-Vertrag und im Vertrag über die Arbeitsweise der EU auch niedergelegt ist als tragendes Prinzip, verlangt, dass Entscheidungen auf der niedrigsten möglichen Ebene getroffen werden, und zwar dort, wo die Probleme am besten verstanden und gelöst werden können. Und das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das ebenfalls in den Verträgen ja niedergelegt ist, besagt, dass Maßnahmen und Gesetze der EU nicht über das hinausgehen dürfen, was zur Erreichung ihrer Ziele unbedingt erforderlich ist. Beide Prinzipien sind eben im Vertrag niedergelegt, und man sollte sie eben auch bei der Diskussion um EDIS anwenden. Damit wir eine gemeinsame Einlagensicherung einführen können, müssen wir außerdem drei wichtige Hürden überwinden. Erstens die Ratifizierung des ESM-Übereinkommens. Der europäische Stabilitätsmechanismus ESM soll als letzte Absicherung für den Abwicklungsfonds der Banken dienen. Doch das dafür notwendige Abkommen würde noch nicht von allen EU-Staaten ratifiziert. Ohne diesen Schritt kann der ESM nicht aktiviert werden, was die Stabilität des Systems schwächt. Ich habe ja vorher die Credit Suisse erwähnt, und da ja in meinem Lebenslauf ja auch eine Zeit steht, in der ich als Oberbürgermeister Verantwortung für eine große freiwillige Feuerwehr hatte, kann ich Ihnen sagen, wenn es brennt, kann man gar nicht genug Löschwasser haben. Also insofern ist es notwendig, sich zu überlegen, wo ist der Public Liquidity Backstop, wenn man ihn hat, braucht man ihn meistens nicht. Wenn man ihn nicht hat und man braucht ihn, dann hat man ein Problem. Zweitens die Entflechtung von Staaten und Banken. Banken halten oft viele Staatsanleihen ihres eigenen Landes. Hier gibt es Klumpen- und Konzentrationsrisiken. Das ist riskant, weil dadurch eine Krise in einem Staat schnell auf dessen Banken und dann auch auf andere Länder übergreifen kann. Bevor wir eine gemeinsame Einlagensicherung einführen, müssen wir diese Risiken einhegen, zum Beispiel durch Begrenzungen, wie viele Anleihen ihres Heimatstaates eine Bank halten darf. Und das Thema Staatsanleihen ist, was die Finanzstabilität angeht, eines der großen Risiken. Die IWF weist in World Economic Outlook deutlich darauf hin. Die OECD hat in ihrem Debt Report darauf hingewiesen. Und wir sehen ja auch, dass es da eine gewisse Anspannung an den Märkten gibt. Auch Bundesanleihen, die auf geringe Nachfrage stoßen, auch Renditeanstiege. Und es gab in der Geschichte Liz Truss Moment Februar 2022 auch einen Käuferstreik. Ausgeschlossen ist es nicht. Aber Wissenschaftler können schlecht voraussagen, wann der Tipping Point eintritt. Ich würde sagen, da ist es gut, vorsichtig an die Sache ranzugehen. Drittens, meine Damen und Herren, und letztens sollten wir bewährte nationale Systeme schützen. Viele Länder wie Deutschland haben bereits gut funktionierende Einlagensicherungssysteme, die über Jahrzehnte Vertrauen geschaffen haben. Bevor wir alles zentralisieren, sollten wir sicherstellen, dass diese bewährten Strukturen erhalten bleiben und nicht durch eine EU-weite Vergemeinschaftung geschwächt werden. Und damit komme ich zum Schluss. Ich will nochmal auf meine eingangs aufgestellten Thesen kurz zurückkommen. Erstens, die These internationale Wettbewerbsfähigkeit wird erhöht, wenn wir Kapitalanforderungen zurückschrauben. Dem halte ich entgegen, schwach kapitalisierte Banken sind nicht wettbewerbsfähig, sondern subventioniert. Denn wenn die nächste Krise kommt, haben alle die Kosten eines Wirtschaftseinbruchs zu tragen. Und womöglich muss der Staat sogar erneut mit Steuergeldern Banken retten. Außerdem, wenn ich auf das Überschusskapital schaue, Quartal 1 2026, über 180 Milliarden, kann ich auch nicht feststellen, dass es nicht genügend Kapital gäbe, um Investitionen in die eigene Technologie vorzunehmen oder Kredite zu vergeben. Der zweiten These stimme ich zu. Regulierung und Bürokratie sind übermäßig komplex geworden. Regulierung muss als Ermöglicher von Wettbewerb verstanden werden, nicht als Hindernis. Vereinfachung ist der Schlüssel hierfür. Wir brauchen keine Deregulierung, sondern eine intelligente Regulierung, die Stabilität sichert und gleichzeitig Raum für Wettbewerb und Innovation lässt. Das ist nicht nur eine Frage für Banken, sondern für die gesamte Wirtschaft. Am Ende geht es dabei um Vertrauen bei Investoren, bei Unternehmen und bei den Bürgerinnen und Bürgern. Kommen wir abschließend zur letzten These. Damit die EU ein starker Binnenmarkt bleibt, braucht es eine stärkere Integration des Bankenmarktes und mehr internationale Großbanken. Ja, meine Damen und Herren, ein stärker integrierter Bankenmarkt kann den Wettbewerb stärken und Effizienzen heben. Doch die Vielfalt unserer Bankenlandschaft ist eine Stärke und diese Vielfalt müssen wir durch proportionale Regeln schützen und fördern. Wie groß die Banken sind, das sollte sich am Markt entscheiden und Größe ist auch nicht zwangsläufig eine Garantie für Stärke. Europa hat eine einzigartige Bankenlandschaft von global agierenden Großbanken bis hin zu lokalen Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Diese Vielfalt brauchen wir, denn unsere Wirtschaft ist ja ebenfalls vielfältig. Es gibt große Unternehmen, es gibt viele Weltmarktführer, die sogenannten Hidden Champions, von denen ja 50% im Übrigen im ländlichen Raum sitzen. Und es gibt viele kleine Unternehmen, wobei aktuell Mittelstandsmonitor etwa von DATEV zeigt, dass viele dort ausscheiden, ohne Nachfolger und Nachfolgerinnen. Dieses stille Verschwinden ist mit Sicherheit etwas, was auch ein Beitrag zu den schwachen Konjunkturdaten in Deutschland leistet. Meine Damen und Herren, alle diese Unternehmen und Privatkunden brauchen passende Finanzierungen. Wir müssen unsere Vielfalt bewahren durch Regeln, die verhältnismäßig und zukunftsorientiert sind. Die Diskussion über Regulierung ist nicht nur eine technische Debatte, sie ist auch eine grundsätzliche Frage nach der Zukunft unserer Wirtschaft und natürlich auch nach der Zukunft der Finanzwirtschaft, Future of Finance. Wir haben dabei die Wahl, entweder lassen wir zu, dass zu komplizierte Regeln unsere Wettbewerbsfähigkeit schwächen, oder wir machen die Regeln einfacher und passender, dann stärken wir einen Bankensektor, der stabil, innovativ und wettbewerbsfähig ist und der gesamten Wirtschaft dient. Mehr Einfachheit, mehr Proportionalität, aber keine Abstriche bei der Stabilität. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg und das Mittel der Wahl. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion.
Ich würde mir ganz gerne, und meine Frage geht zunächst an Herrn Dr. Müller und Herrn Steinbach, zwei Stichworte mal herausgreifen wollen aus dem Minenfeld, sozusagen mal die ersten beiden, nämlich die der Proportionalität und die der Wettbewerbsfähigkeit. Und würde mal fragen, Herr Dr. Müller, mit Ihnen vielleicht beginnen, was ist das denn überhaupt für eine Proportionalität? Da kann man eigentlich an zwei Dinge denken. Das eine, dass man sagt, naja, und das haben Sie angedeutet durch Ihren Verweis auf USA, wir haben unterschiedlich große Spieler und das, was Sie an Regeln beachten müssen, das schichten wir sozusagen ab, nach Größe etwa. Man könnte aber auch sagen, Proportionalität, das ist doch etwas, wo wir sagen, wir müssen für jede Klasse von Spielern die passende Lösung finden. Und das müssen nicht identische Regeln sein. Also welches Proportionalitätsverständnis haben Sie denn, Herr Dr. Müller?
Also natürlich, dass es passen muss zu den Spielern. Und es muss eben so sein, dass ich für eine kleine Bank, wir zählen aufsichtsrechtlich ja als kleine Bank, wir haben Bilanzsumme von 5,3 Milliarden. Wir sind nicht mehr SNCI, sondern ich glaube, wir sind normales LSI, also weniger bedeutend. Und ja, der Anspruch ist einfach, dass wir nicht das Regelwerk einer großen Bank, nicht ein Regelwerk, was die Kreissparkasse Köln, die sind ungefähr 6-mal so groß wie wir, aber auch nicht das Regelwerk als Beispiel einer DZ-Bank erfüllen müssen. So, und was ich so wahrnehme ist, das spürt man in Teilen eben nicht. Ja, also ich habe ja den Blick durchaus auf beide Seiten, also als Volksbankvorstand für jeden Tag sehe ich, was unsere Leute machen müssen. Aber als Aufsichtsrat der DZ-Bank, ich bin auch da im Prüfungsausschuss, sehe ich auch, was ein bedeutendes Institut leisten muss. Und da muss man schon sagen, natürlich gibt es heute schon Proportionalität. Also wenn ich sehe, in einem Bereich merkt man das nämlich sehr, sehr genau, die aufsichtliche Prüfungsintensität, wenn die Aufsicht selber Prüfungshandlungen vollzieht, dann finde ich, ist das sehr, sehr gut spürbar. Denn bei der DZ-Bank ist das so, da ist gefühlt immer Sonderprüfung. Ja, weil da gibt's ein Team, das heißt JST, Joint Supervisory Team. Das sind, ich glaube, 15 bis 20 Leute im Standard. Die kümmern sich um nichts anderes als um die Aufsicht der DZ-Bank. So. Da bin ich ja froh, dass das bei der Volksbank Sauerland nicht so ist. Ja. Bei uns ist es so, wir hatten vor 3,5 oder 4 Jahren unsere letzte Sonderprüfung.
Dürfen Sie laut sagen, dass das schon so lange her ist, oder?
Nee, ich bin ja ganz entspannt, weil wir haben dann eigentlich ein ganz gutes Prüfungsurteil bekommen und dann hat uns die Aufsicht gesagt, also rechnet mal damit, 10, 15 Jahre bis zur nächsten Sonderprüfung, kann das auch dauern, wenn sich eure Risiko...
Aber ein Zufallsprinzip.
Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, Herr Theurer. Nein, aber daran merkt man, das ist Proportionalität und das ist auch dann in Ordnung. Wenn die mal im Haus sind bei uns, dann ist auch nichts anderes. Dann wird auch im Kundengeschäft schon gebeten, macht mal halblang, wir müssen uns jetzt hier drum um die Sonderprüfung kümmern. So, auf der anderen Seite, was wir jeden Tag machen müssen, also einmal die MA-Risk rauf und runter, da finde ich, merkt man heute, Proportionalität noch nicht so stark. Jetzt sind die neuen...
Gibt es jetzt eine Novelle?
Jetzt die neue Novelle, da ist das wirklich zum ersten Mal spürbar. Deswegen bin ich auch für diesen Antritt sehr, sehr dankbar. Und das ist auch ein wirklich guter Antritt, der hoffentlich dann auch kurzfristig schon spürbar wird. Aber ich habe da auch noch so ein bisschen meine Zweifel, aber das liegt nicht an der Aufsicht, sondern das liegt an uns selber und unseren Prüfern.
Da frage ich gleich nochmal nach, aber vielleicht erst zu Herrn Steinbach, weil Ihr Haus hat ja eine bedeutende Grenze überschritten. Für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht ganz so in diesen Details drin sind, 30 Milliarden Euro ist die Schwelle, ab der man eben beaufsichtigt wird durch die EZB. Von daher interessiert mich jetzt Ihr Blick auf das Thema Proportionalität aus sozusagen einer anderen Flughöhe heraus.
Ja, wir sind im Moment so ein bisschen der Wandler zwischen den Welten, verlassen, wie Sie sagen, die nationale Aufsicht bei den Kolleginnen und Kollegen von Herrn Theurer und auch von Nicolas Speer und werden dann ab nächsten Jahr sehr wahrscheinlich, wir warten gerade auf das offizielle Schreiben, durch die europäische Aufsicht dann begleitet, durch nämlich ein solches JST, wie Herr Dr. Müller es gerade für die DZ-Bank angesprochen hat. Und das ist vielleicht auch direkt ein schöner Anknüpfungspunkt. Ne? DZ-Bank ist dann direkt nochmal eine ganz andere Kategorie an Bilanzsumme. Sie haben es gerade erwähnt, wir sind jetzt bei gut 30,9. Und der Gedanke, der uns natürlich schon bewegt, ist, wir kommen jetzt als Kleiner zu den Großen und werden dort verglichen mit global agierenden Konzernen. Und wir stellen uns schon die Frage, kann es dann nur die Größe sein oder ist es vielleicht doch wichtig, das Risikoprofil und das Geschäftsmodell einer Bank mitzubewerten im Sinne einer Proportionalität? Weil nur wenn wir diese Grenze überschreiten, werden wir nicht plötzlich der Konkurrent einer BNP oder anderen Großbanken, sondern vom Geschäftsmodell sind wir eher bei Herrn Dr. Müller und vergleichbaren Häusern. Mhm.
In dem Zusammenhang, das fällt ja auch noch unter Proportionalität, Das Thema Kleinbankenregime liegt mir natürlich auch sehr am Herzen. Und zwei Fragen vielleicht in dem Zusammenhang, vielleicht an Sie beide zuerst und dann Herr Theurer, wenn ich Sie da wieder einbinden darf. Ist denn eigentlich die Größe der Bank und ein paar Nebenbedingungen haben Sie auch erwähnt, aber vor allen Dingen die Größe der Bank, ist das denn der richtige Aufhänger? Denn wenn Sie mit diesen, in der Presse waren ja zumindest diese 10 Milliarden, wenn Sie damit kommen, ist ja quasi der gesamte deutsche Bankensektor, gibt es fast nur noch kleinen Banken bis auf 50 oder sowas. Ne? Ist das denn Ziel der Übung und ist das denn das richtige Kriterium? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage, ob das wirklich so eine große Vereinfachung wird, weil Sie selbst haben gesagt, Sie behalten sich vor, auch das ein oder andere Institut nicht aufzunehmen, vielleicht auch wieder rauszunehmen aus bestimmten Gründen. Das aber, Herr Theurer, würde doch bedeuten, dass Sie auch während Ihrer Mitgliedschaft in diesem mehr oder weniger elitären Club nach wie vor auch risikobasiert die Dinge rechnen müssen, denn sonst haben Sie überhaupt keine Zahlen zum Vergleich. Also deswegen meine Frage, ist das wirklich so ein Riesenfortschritt und wie bewerten die beiden Vertreter aus der Kreditwirtschaft das? Fangen wir vielleicht wieder mit Herrn Dr. Müller an.
Also ich bin immer bei der Aufsicht auch für einfache Regeln, die nachvollziehbar für alle sind. Deswegen macht es natürlich Sinn, erstmal so ein grobes Kriterium zu haben. Aber natürlich kann das nicht alles sein. Wenn ich allein jetzt auf unseren Sektor mal gucke, der Genossenschaftsbanken, der ist schon vom Risikogehalt, was in den Instituten so liegt, durchaus unterschiedlich. Und wir haben ja leider in den letzten zwei Jahren auch ein paar schwarze Schafe gehabt. Das muss man auch mal ganz offen sagen. Was ich aber auch betonen möchte, das haben wir selber geregelt. Also wir haben in unserem Verbund daraus gelernt und haben jetzt auch die Anforderungen verschärft. Und von daher ist das Eingangskriterium, ab der man überhaupt das in Anspruch nehmen kann, in Ordnung. Meinetwegen 10 Milliarden Bilanzsumme. Aber dann muss es dahinter noch ein klares weiteres Kriterium geben. Und wie das aussieht, da bin ich auch mal sehr gespannt, was Herr Theurer dazu sagt.
Jetzt Herr Steinbach vielleicht? Ja, jetzt könnte man ja meinen, dass wir uns das relativ entspannt anschauen können, weil die 10 Milliarden oder ob es dann 12 oder 15 Milliarden sind, werden für uns definitiv nicht mehr relevant. Es hat für uns aber schon eine recht hohe Bedeutung und deswegen wird es für uns sehr spannend sein zu sehen, was ist denn genau die Eintrittskarte in diese Gruppe, wenn es ein Kleinbankenregime gäbe. Ich gucke da noch ein bisschen in unsere Sparkassengruppe hinein. Sehr, sehr viele Häuser würden, wenn wir jetzt allein nach Größe gehen, die Kriterien womöglich erfüllen. Und das hat natürlich auch unmittelbar Auswirkungen in die Sparkassenfinanzgruppe rein, weil dann vielleicht andere Interessen auftreten können, weil andere Anforderungen gestellt werden. Wir haben gemeinsame Dienstleister und dann kann es dort zu interessanten Diskussionen kommen, für was denn jetzt Ressourcen eingesetzt werden und für was nicht. Ich glaube, das war Ihre Ausgangsfrage, ist Größe alleine? Nein, glaube ich nicht oder sollte es nicht sein. Sie ist aber auch natürlich nicht komplett von der Hand zu weisen. Das muss man auch fairerweise sagen.
Herr Theurer, wie muss man sich das mit Eintrittskarte, Eintrittspreis, Austrittspreis so vorstellen?
Also der Ausgangspunkt der Überlegung ist die Tatsache, dass Basel, wenn wir genau mal reinschauen, sich an international tätige, grenzüberschreitende Banken richtet. Also Basel sind gar keine Empfehlungen für alle Banken. Und es war eine freiwillige Entscheidung der europäischen Co-Gesetzgeber, Basel im Single Rulebook wirklich für jedes Institut anzuwenden. Also die USA hat es nie gemacht, andere Jurisdiktionen auch nicht. Und dies gesagt habend, kann man natürlich dann schon mal die Frage stellen, muss das sein oder kann man Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln? Es geht ja um systemische Risiken. In dem Zusammenhang gibt's too big to fail, aber es gibt natürlich auch too many to fail. Und die Savings and Loans Crisis in den USA oder ich meine, wenn bei uns viele kleine Banken in Schieflage kommen, kann das auch die Stabilität des Finanzsystems in Mitleidenschaft bringen. Aber wir haben uns bei Bundesbank und BaFin, als wir uns überlegt haben, was können wir machen, einfach die Kleinbankenregime anderer Jurisdiktionen angeschaut. Das ist im Übrigen dann keine Frage der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, denn die US Community Banks und die Genossenschaftsbanken und Sparkassen in Deutschland stehen gar nicht im direkten Wettbewerb, sondern die Wohnimmobilienkreditmärkte und auch die Unternehmenskreditmärkte sind lokal regional beziehungsweise national, wenn wir uns das mal anschauen, über 90% der Unternehmenskredite werden immer noch national vergeben. Also da besteht gar kein internationaler Wettbewerb. Insofern gucken wir uns jetzt an, was machen andere. Wir haben die Vorschläge, dieses Reproposal der drei US-Aufsichtsbehörden, Fed, OCC und FDIC. Und dort, der wird ja noch kommentiert im Moment von der Industrie, ist noch nicht in Kraft gesetzt, aber dort sind nach unseren Analysen die Entlastungen für die kleinsten Banken am größten. Also die USA setzt da den Schwerpunkt drauf. Und wenn wir uns das anschauen, stellt sich natürlich bei uns die Frage, muss man diesen ganzen detaillierten Aufwand der Level 1 bis Level 3 Vorgaben, die man im Zuge des Basel-Projektes eingeführt hat, wirklich auf jedes Institut ausrollen? Mhm. Und da haben wir uns gesagt, nee, also auch die PRI in Großbritannien und die Kollegen in der Schweiz haben da eigene Regime. Allerdings ist die Größe dabei mit Sicherheit nicht das alleinige Kriterium. Und das Ganze hat einen Preis. Also die Basel Leverage Ratio liegt bei 3%. Das wird nicht ausreichen, um jemanden daraus zu entlassen, eben Risk-Weighted Assets zu ermitteln. Mhm. Ob das dann die Institute machen oder ob die sagen, nee, jetzt haben wir uns schon dran gewöhnt und die FI hat's programmiert und die Umstellung dann wieder, das ist uns zu viel, das weiß ich nicht. Das hätte man vielleicht dann vor Jahren anders machen müssen, aber wir können ja die Uhr nicht zurückdrehen. Aber wir finden es auf jeden Fall mal einen spannenden Ansatz. Jetzt kann man sagen, ist es allein selig machen? Nein. Wir glauben, dass die Debatte über die Proportionalität jetzt notwendig ist, weil man kann sich der Erleichterung der bürokratischen Auflagen, die überproportional für kleine Institute belastend wirken, auch vorstellen, indem man das bestehende SNCI-System für Small and Non-Complex Institutions in Europa stärkt. Also man kann sich dem Ziel, unnötige Bürokratie abzuschaffen, von zwei Seiten nähern, entweder indem man ein eigenes Kleinbankenregime einführt oder indem man das bestehende Erleichterungsregime stärkt. Also da bin ich am Ende offen.
Okay.
Und ich glaube, es ist wert, den Schweiß der edlen Wert mal zu diskutieren, was da am besten dazu führt.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt auch ordnungspolitisch ein gutes Argument, zu sagen, überproportionale Regulierungslasten für kleine und mittlere Institute ist eine unzulässige Wettbewerbsverzerrung.
Ich glaube, das teilen auch ganz viele. Aber ein Satz von Ihnen hat mich ein bisschen elektrisiert, als Sie sagen, wir behalten uns natürlich schon vor, eventuell jemanden dort auch nicht hineinzulassen. Wäre das nicht für die, und das spricht sich ja auch um am Markt, wäre das nicht für die Reputation, für die Bonität des Hauses ja fast schon ein K.O.-Signal?
Also in unserem Vorschlag ist ja das Geschäftsmodell lokal begrenzt. Mhm. Also man hat da schon noch mal ein paar Risikoüberlegungen dabei. Und natürlich, damit es dann nachher justiziabel wird, muss das präzisiert werden. Also so weit sind wir ja auch noch nicht. Weil wenn es keine grundsätzliche Bereitschaft gibt, auf europäischer Ebene so ein Kleinbankenregime einzuführen, dann braucht man das jetzt auch noch nicht spezifisch.
Klar.
Also wir haben uns da jetzt ganz offen einen schlanken Fuß gemacht.
Okay, das ist doch mal ganz legitim. Und das leitet schon über, vielleicht noch eine Frage, vielleicht zu dem neuen MaRisk, weil wir es gerade erwähnt haben, apropos schlank. Die kommen relativ schlank daher, also viele Detailregeln wurden abgebaut und man geht jetzt eher auf qualitative Regeln nach dem Motto, es muss angemessen sein und die Bank muss das begründen. Begrüßen Sie das eigentlich, weil die Unsicherheit steigt ja eigentlich noch, was die Aufsicht letztlich dann für angemessen hält, also welche Argumentation sie akzeptiert und welche nicht. Das ist ja bei eindeutigen Regeln eben klarer. Also sind Sie, wenn ich das etwas zuspitzen darf, mehr der Checklisten- oder mehr der Handlungsspielraumtyp, Herr Dr. Müller?
Also ich glaube, es ist die Zeit für Handlungsspielräume. Das ist, glaube ich, in Deutschland auch so. Gibt den Leuten wieder mehr Handlungsspielräume. Das fände ich gut, wenn sie am Ende die Verantwortung dafür tragen, was sie tun. Und davon bin ich ein ganz großer Freund. Wenn man jetzt mal guckt auf die neuen MaRisk, dann sind das einige Ansätze dabei. Die sind wirklich sehr gut und werden jetzt, glaube ich, nicht der vollkommene Gamechanger werden, aber sie sind ein Anfang für ein neues Denken. Und das finde ich gut, weil da locken uns weniger Stresstests die vorhandenen aber richtig oder vielleicht den einen oder anderen unterjährigen Report können wir mal abschneiden und, und. Also da steckt schon was drin. Wir müssen das aber auch nutzen. Und da kommt jetzt genau das, was Sie sagten. Wir haben ja über viele Jahre unsere Leute, die ganz tolle Spezialisten sind, anders erzogen. Wir haben sie genau zu diesem Checklistendenken erzogen. Sag mir genau, was ich machen soll und ich hake das dann ab und dann ist gut. Und deswegen habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob dieses Umdenken direkt stattfinden kann. Das muss man natürlich von oben vorleben und sagen, nein, wir wollen das jetzt. Ja, da muss man vielleicht auch als Vorstand, müssen wir da vielleicht auch selber ein bisschen inhaltlich versuchen, mit reinzugehen und zu sagen, wo liegen denn genau die Punkte? Bei uns ist es aber so, und das wird wahrscheinlich anders sein als bei Herrn Steinbach, wir haben ja weniger direkt mit der Aufsicht zu tun. Vielleicht mal im Rahmen einer Sonderprüfung oder im jährlichen Aufsichtsgespräch. Aber unsere Kontaktpersonen, wo wir Aufsicht spüren, das sind die Prüfer. Das sind die Abschlussprüfer, die Wirtschaftsprüfer, bei uns der Genossenschaftsverband. Und da bin ich mal auch gespannt, denn bisher war das auch so, die müssen ja auch umdenken. Und bisher war das so, die haben auch die Sicherheitskarte gezogen und gesagt, nee, das reicht mir jetzt nicht, wir müssen hier noch, ihr müsst ja noch viel mehr machen. Das gibt jetzt eine Feststellung. Und das wird, weil ich glaube, die Prüfer lernen viel über Sonderprüfungen und aus anderen Instituten und dann gucken die mal, wie hat denn die Bundesbank darauf reagiert, wenn sie vor Ort in Prüfungen war, sodass das nicht mit einem Fingerschnipp gemacht ist, sondern dieses Umdenken wird aus meiner Sicht 2-3 Jahre wahrscheinlich dauern, bis wir das so ins Leben gebracht haben.
Eine Kultur, Herr Steinbach, mit den Graubereichen zu leben sozusagen?
Naja, grundsätzlich als Geschäftsleiter freue ich mich erstmal über Gestaltungsspielraum. Ja, und in den Gesprächen, die wir mit der Aufsicht führen, ob das jetzt die turnusmäßigen Gespräche sind oder im Rahmen von Prüfungen, kann ich erstmal nur sagen, für die deutschen Behörden, das läuft sehr konstruktiv und vertrauensvoll. Und deswegen wäre ich da auch zuversichtlich, dass man Gestaltungsspielräume und die Resultate, die daraus entstehen, auch sehr gut diskutieren kann. Und wenn man gute Argumente hat, so habe ich es erlebt, gibt es da auch Möglichkeiten. Und deswegen freue ich mich über Gestaltungsspielraum. Für uns jetzt ganz speziell ist ein Halbsatz der neuen MA-RISC eigentlich der entscheidende. Da steht drin, für bedeutende Institute sind die MA-RISC ab sofort nicht mehr gültig. So. Deshalb könnte man jetzt sagen, wir können uns freuen, weil ein Stück Regulierung weggefallen ist. Ich bin aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht so sicher, ob das so schön für uns ist, dass die MA-RISC wegfallen oder ob wir sie nicht lieber noch etwas hätten. Ja.
Ich habe ganz viel gelernt in der Vorbereitung für diese Veranstaltung. Ich bin von Hause aus Volkswirtin und versuche jetzt mal so ein bisschen diesen größeren Rahmen zu ziehen. Wir haben viel über Regulierung gehört. Was macht denn Ihrer Ansicht nach zu viel an Regulierung mit der Demokratie?
Also ich glaube, ein Aufsichtsregime lebt auch von der Akzeptanz. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen, Herr Theurer, Sie haben das eben so dargestellt, dass es vorrangig Wettbewerbsüberlegungen sind, die auch dazu führen sollten, dass wir mehr Einfachheit. Ich glaube, dass auch die Aufsicht massiv profitieren wird, wenn Proportionalität ins Leben gebracht wird. Denn die Akzeptanz für ein solches Aufsichtsregime wird größer. Und dann muss man auch sagen, die Aufsicht hat auch begrenzte Kapazitäten. Man sollte sich ja mit seinen Kapazitäten auf das Richtige risikoorientiert stürzen. Und von daher wären das aus meiner Sicht Punkte, die für diesen Stabilitätsanker auch eben sprechen, aber eben von der anderen Seite aus der Aufsichtsbrille.
Ja, die spannende Frage ist natürlich, there is no glory in prevention. Also solange alles smooth läuft, kann man über vieles diskutieren. Wenn wir zum Beispiel einen Risikotoleranzrahmen jetzt eingeführt haben und sagen, okay, wir prüfen, also unser Prüfrhythmus, wie häufig gehen wir raus, waren Sonderprüfungen, hängt davon ab, welches Risikoprofil das Institut hat. Und dann geht was schief, dann stellt sich natürlich die Frage, wo waren da die Prüfer? Wo war da die Finanzaufsicht? Und insofern, das ist ja dann eine Diskussion, die auch im demokratischen Raum läuft. Stichwort Greensill, Stichwort Wirecard, wobei die Bank war da nicht das Problem, sondern der Rest des Unternehmens, weil die Bank war soweit in Ordnung. Aber es hat trotzdem die BaFin massiv in die Kritik gebracht. Also meine Ansage an die knapp 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzaufsicht ist, wir sind nicht die besseren Banker, es geht um die Einhaltung von Mindeststandards. Und die Einhaltung von Mindeststandards sind übrigens auch keine Garantie, dass eine Bank am Markt erfolgreich ist, denn die Credit Suisse, die hatte zunächst bei 700 Milliarden Bilanzsumme und da waren es plötzlich noch 500. Und als sie noch 500 Milliarden hatten, haben die alle regulatorischen Vorgaben noch eingehalten. Das hat aber nicht die Bank davor bewahrt, dass es einen Bankrun gegeben hat. Also das Vertrauen kann von heute auf morgen weg sein. Also insofern glaube ich, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und in Europa da wahrscheinlich auch verwöhnt sind. Denn ich werde immer wieder gefragt, ja, kommt es denn hier überhaupt vor, dass da irgendwelche Banken in Schieflagen geraten? Und ich erinnere mich noch an meine erste Zeit im Supervisory Board. 24 kam ich ja und wir verabschiedeten sich in die Weihnachtspause. Und der Mark sagte, Mark Branson wünschte schöne Weihnachtszeit. An Weihnachten gehen ja auch keine Banken in die Insolvenz. Ach doch, da war doch Barings Bank und so. Naja, und dann weiß ich noch, am vierten Advent hing ich das ganze Wochenende am Handy. Also ich habe vergessen, wie das Institut hieß. Ich könnte es ja auch nicht sagen. Aber es kommt halt schon manchmal vor. Und die Known Unknowns sind nicht das Problem. Die Unknown Unknowns sind das Problem. Und wir verlassen uns in unserer Demokratie darauf, dass der Staat mit Aufsichtsbehörden Dinge auch in den Griff bekommt. Aber wir haben uns ja, Michael Spleth ist ja hier heute Morgen im CIO Roundtable unterhalten über die vielen Herausforderungen, die jetzt kommen, AI, Frontier Models und ähnliches mehr, wo wir auch nicht wissen, was da kommt und wo die Institute es noch nicht wissen. Ich finde, es ist gut, sich davon abhalten zu überlegen, ob man das gleiche Ziel der Stabilität nicht mit weniger Mitteleinsatz erreichen kann.
Das für unsere Entwicklung, und so haben Sie ja heute auch den Abend aufgemacht, Wettbewerbsfähigkeit wichtig ist, dass wir sie steigern müssen in Deutschland. Ich glaube, das ist vollkommen klar. Die Frage ist für mich nur so ein bisschen, was ist der Weg dahin und bewegen wir uns nicht auf einem doch gefährlichen Weg, wo wir ein Prinzip, ich will nicht sagen ganz beiseite lassen, aber uns ein Stück weit davon verabschieden, nämlich vom Level Playing Field. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, in den USA sind die Dinge noch in der Konsultation beziehungsweise in der Umsetzung, aber es läuft ja doch auf ein weniger an Belastung heraus. Und die Frage ist, was tun wir in Europa? Finden wir unseren eigenen Weg, weil wir sagen, wir sind überzeugt von bestimmten Regeln und setzen jetzt zum Beispiel auch das um, was wir in Basel uns vorgenommen haben, oder korrigieren wir das? Und da ist ein Punkt, Herr Theurer, da würde ich Ihre Einschätzung von der Wettbewerbsarena ein bisschen anders sehen. Nämlich man kann natürlich sagen, dass die kleineren regional tätigen Institute, gerade auch hier in Deutschland, natürlich nicht mit einem JP Morgan in direkter Konkurrenz stehen. Aber Sie haben zugleich ja auch hingewiesen auf die Digitalisierung, auf die Verbreitung neuer Anbieter, die hier tätig werden. Und nun ist es doch so, wenn diese Großkonzerne in USA deutlich weniger Eigenkapital brauchen, also weniger Eigenkapitalkosten haben, ihre europäischen und deutschen Tochtergesellschaften viel leichter mit Eigenkapital ausstatten können, dann haben wir schon eine Wettbewerbsverzerrung aus meiner Sicht. Also nochmal die Frage, kann uns das sozusagen ganz egal sein, was dort passiert, weil wir sagen, das ist für die meisten Häuser ganz weit weg, geografisch zumindest. Oder müssen wir nicht stärker überlegen, was ist denn von mir aus das Richtige, aber was ist denn das Level Playing Field, auf dem wir weiter spielen wollen?
Naja, wenn der Präsident des Bankenverbandes darauf hinweist, dass in den USA die Eigenkapitalanforderungen gesenkt werden, während sie in Europa erhöht werden sollen in der Umsetzung von Basel III, dann ist das eine Aussage, die nach meinem Dafürhalten mit dem Zusatz ergänzt werden müsste, dass sie in den USA höher sind als bei uns. Also wie in unseren Analysen und auch in den Analysen der EZB ist eindeutig, dass die Anforderungen an die G-SIBs, an die Global Systemic Institutions
in den USA höher ist als in der Europäischen Union, weil die den sogenannten Collins Floor, der nach der großen Finanzkrise eingeführt wurde, umsetzen müssen. 100% Eigenkapitalunterlegung, keine IRBA, keine internen Rating-Modelle ansetzen können. Und also vor dem Hintergrund kann ich eben sagen, das, was Sie befürchten, tritt nicht ein, weil im Moment die USA höhere Eigenkapitalanforderungen bei global systemrelevanten Banken hat als europäische. Jetzt schließe ich ja nicht aus, weil ich nicht genau weiß, was am Ende bei rauskommt. Da ist ja einiges in der Pipeline. Es gibt Gerüchte, dass die US-Amerikaner beim Kreditrisiko hart bleiben wollen, aber beim Marktrisiko nachgeben wollen. Sollte das so sein, dann muss man das Ganze oder dann wird die Europäische Kommission und die Ministerien und auch wir uns das mit Sicherheit nochmal anschauen, weil natürlich die Institute miteinander im Wettbewerb stehen. Was ich aber wissenschaftlich und auch von der öffentlichen Diskussion unterbelichtet finde, ist, dass wir uns den eigentlichen Fragen zuwenden. Ich habe angeregt, dass wir mal analysieren, was die unterschiedlichen Gründe, also was die Gründe für die unterschiedliche Profitabilität von US-Banken zu europäischen Banken ist. Und das Interessante ist ja, es ist da nicht die Regulierung, sondern es ist die Tatsache, dass die Gewinnmarge für dieselben Kapitalmarktoperationen im US-Kapitalmarkt nach Aussagen von Marktteilnehmern bei Faktor 9 bis 10 liegen. Das heißt, die US-Banken, die dort die Platzhirsche sind, insbesondere im Investmentbanking, machen da eine höhere Gewinnmarge. Und dann wäre die Antwort nicht eine Veränderung bei den Kapitalanforderungen, die ja im Übrigen dann auch dazu führen würde, dass US-Banken, die in Europa tätig sind, hier in Europa geringere, weil die haben ja die gleichen Anforderungen für ihr Geschäft in Europa, sondern die Antwort wäre dann, sich zu überlegen, erstens, wie bekommen wir in Europa einen vergleichbaren Kapitalmarkt? Und die zweite Frage ist, wie können europäische Institute im US-amerikanischen Kapitalmarkt an diesen höheren Gewinnmaschen partizipieren? Leider gibt es ja Beispiele aus der Vergangenheit, Bankers Trust, Credit Suisse, dass das gar nicht so einfach ist, in diesem Markt offensichtlich dann da im Wettbewerb zu bestehen, weil vielleicht Größe und Spezialisierungsvorteile und möglicherweise auch informelle Marktzutrittsbarrieren eine Rolle spielen. Und ich würde mir wünschen, dass es eigentlich eine Diskussion darüber gibt, weil man ansonsten in Europa immer versucht, irgendetwas zu kopieren, was man vielleicht gar nicht so einfach kopieren kann.
Wir nehmen es als Anregung für ganz viele Bachelor-, Masterarbeiten und natürlich auch Promotionen mit. Ich darf mich bei Ihnen dreien erst einmal herzlich bedanken und wieder Nicola das Wort geben.